Das Haus nimmt einen ganzen Block in der Friedrichstraße ein. Ein grauer Betonklotz mit bunter Glasfassade über dem Eingang und dem Logo Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur.
In der Friedrichstraße im Herzen von Berlin steht das Russische Haus.
Ein Werbevideo zum 40. Geburtstag des Hauses führt vom Keller bis zum Dach durch das Gebäude.
Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das Russische Haus so funktioniert. Wie es eine Brücke zwischen Deutschland und Russland schafft.
Ich melde mich für eine Veranstaltung an. Ein Vortrag im Kulturhistorischen Club. Es geht um die sowjetischen Ehrendenkmäler in Berlin. Die Tickets sind umsonst. Auf der Friedrichstraße empfängt Luftalarm aus Kiew die Besucher des Russischen Hauses. Den hat Uwe Röttgering in der Hosentasche. Er hält eine ukrainische Fahne und Fotos des zerbombten Höhlenklosters in Kiew hoch.
Das ist der Sound aus der offiziellen Warn-App, in der Sie das Gebiet eingeben, in dem Sie gerade sind. Und wenn dort Luftalarm ist, kriegen Sie diesen Alarm dann auf Ihr Handy auch. Und von den städtischen Sirenen dann zusätzlich auch noch. Also wenn man es einmal auch selber erlebt hat, und das habe ich, dann kriegt man schon eine Gänsehaut, wenn man das hört. Und ich hoffe, dass es den Besuchern des Russischen Hauses auch so geht, wenn die das hören.
Passanten rufen Slava Ukraini, Ruhm der Ukraine. Besucher des Russischen Hauses gehen unwillig vorbei. Aktivist Henry Lindemeyer schwenkt eine NATO-Fahne.
Also ich möchte es ein bisschen kennzeichnen, wenn die Menschen hier vorbeigehen, dass das ein Ort ist, der uns nicht wohlgesonnen ist.
Das französische Innenministerium glaubt, das Russische Haus werde als Plattform für Spionage genutzt. Dem langjährigen Direktor Iswolski werden laut Studie des ukrainischen Instituts in Berlin Beziehungen zum russischen Militärgeheimdienst GRU nachgesagt. Sein Diplomatenpass ist im Mai 2026 abgelaufen. Zur gleichen Zeit legte er sein Amt als Direktor nieder. Lomonossow-Saal im 6. Stock des Russischen Hauses. Keine Aufnahmen, sagt der Referent und erzählt von den sowjetischen Ehrendenkmälern. Etwa 2 Dutzend Interessierte hören zu. Die kommissarische Direktorin des Hauses, Svetlana Nekrasova, lädt noch zu einem Ausstellungsbesuch ein. Fragen bitte per E-Mail. Ein Interview, wenn, dann nur zum Kulturprogramm, heißt es später. Politische Fragen werde man gar nicht beantworten. Im Saal des Russischen Hauses verteilt die Gesellschaft für deutsch-russische Freundschaft Flyer und sammelt E-Mail-Adressen ein. Vernetzung. Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft für deutsch-russische Freundschaft ist Lothar Schlüter. Ich treffe ihn auf der Friedrichstraße wieder. Die Kontakte zu Russland hat er noch aus DDR-Zeiten, sagt er.
Das sind meine Freunde. Für mich waren sie immer die Befreier. Ich habe als Schüler kennengelernt die Brieffreundschaften, den Russischunterricht, den wir ab der 5. Klasse hatten. Mit der Familie in die Sowjetunion zu reisen, Urlaub zu machen, bei Freunden zu sein.
Und was sagt er zum Krieg der Russen gegen die Ukraine?
Dass es ein Bruderkrieg ist. Das ist den Ukrainern bewusst und das ist den Russen bewusst.
Die Vorgeschichte des Krieges, seiner Meinung nach, die Proteste auf dem Kiewer Maidan 2014, die Unabhängigkeitsbewegung der Ukraine.
Das haben sie schon im Bündnis mit den Amerikanern und anderen Vertretern der westlichen Hemisphäre durchgezogen.
Das ist die Kreml-Lesart. 12. Obergeschoss. Besuch am anderen Ende der Friedrichstraße im Ukraine-Institut. Es hat 2 Studien zur russischen Kulturpolitik veröffentlicht. Das Russische Haus gilt darin als Softpower-Stützpunkt. Katharina Rietz-Rakul ist Direktorin des Ukraine-Instituts.
Die Russen haben immer schon verstanden, Kultur zu instrumentalisieren. Und natürlich, so ein Haus ist da hilfreich zu haben als Ort, aus dem das betrieben werden kann. Und auch als Zeichen, wir sind immer noch da. Wir stehen hier im Zentrum Berlins, im Zentrum Hauptstadt Deutschlands.
Aber ist das Russische Haus wirklich ein Ort russischer Propaganda, wie die Grünen sagen?
Wir wissen, dass da ein reges Betreiben der russischen Propaganda passiert. Zielscheiben sind sowohl Kinder als auch Erwachsene, sowohl Russen als auch die Deutsche. der Zugang zum Deutschen passiert über die russische Sprache, russische Sprachkurse oder Zeigen von Filmen in den Filmfestival. Propaganda wird betrieben durch die Veranstaltungen, aber auch durch Buchladen. In den Buchladen zum Beispiel kann man Kinderbücher sehen, die Krieg verherrlichen, Putin verherrlichen.
Das Ukraine-Institut erwähnt in seinen Studien Bücher, die die Ukrainer als Nazis darstellen und die besetzten Gebiete der Ukraine als Teil Russlands. Das wäre die Kreml-Perspektive.
Hallo, schönen guten Tag.
Das will ich genauer wissen. Stichprobe gemeinsam mit Christa Maria Läbe vom Vorstand der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft in der Buchhandlung im Russischen Haus. Direkt am Eingang steht eine kritische Putin-Biografie, eine des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, Bücher über den Zweiten Weltkrieg.
Gut, wir haben jetzt nur einen kleinen Teil gesehen. Ich war dennoch überrascht, dass es da eben auch Bücher gab, die den Krieg auch klar benennen und kritisieren. Natürlich ist vor allem sehr viel von der russischen Opposition. Und da muss man natürlich auch immer sagen, nur weil die gegen Putin sind, heißt es nicht immer automatisch, dass sie auch einen pro-demokratischen Kurs fahren. Aber dennoch war ich überrascht, dass diese Bücher dort angeboten werden.
Eines ist sicher, der Draht des russischen Hauses zur Moskauer Regierung ist direkt. Das russische Außenministerium stellt über die Agentur Rossotrudnicestvo den Betrieb des Hauses in der Friedrichstraße sicher, entscheidet auch über das Personal. Seit Beginn des Ukraine-Krieges ist Rossotrudnicestvo mit EU-Sanktionen belegt. Die würden unterlaufen, sagt die Spitzenkandidatin der Berliner Grünen Bettina Jarasch, etwa durch den Verkauf von Vareniki-Teigtaschen im Restaurant. Sie fordert deshalb:
Im Grunde gehört dieses Haus geschlossen. Und wir setzen darauf, dass der Bund das auch endlich durchsetzt, zusammen mit der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung. Das ist der Bundeszoll. Die sind dafür verantwortlich, das zu verfolgen.
Das Bundesaußenministerium verweist auf einen Staatsvertrag, der gilt 99 Jahre. Da werden Goethe-Institut Moskau und russisches Haus in Berlin in einem Atemzug genannt. Da steht auch drin, die Grundsteuer für das russische Haus zahlt Deutschland. Pro Jahr sind das 70.000 Euro. Im russischen Haus finde auch die Vernetzung mit pro-russischen Politikern statt, sagt die Direktorin des Ukraine-Instituts. Vor allem AfD und BSW seien interessant für Russland, sagt Katharina Rietz-Rakul.
Weil populistische Parteien sind sehr gute Vermehrer für so populistische Propagandageschichten.
Diese Parteien machen sich auch für das russische Haus stark. Alexander King etwa ist Berliner Landesvorsitzender des BSW. Er erzählt von seinen letzten Besuchen in der Friedrichstraße.
Ich hatte mir angeschaut, zum Beispiel die Ausstellung über Russen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Und zuletzt natürlich die Ausstellung über den Flugzeugabsturz über dem Spandauer Stüssensee, als zwei sowjetische, russische Piloten quasi ihr Leben gegeben haben, um das Leben von sehr vielen Spandauer Zivilisten zu retten.
Es sind positive Geschichten über Russen, gute Werbung für ein Land mit schlechter Presse. Kings Anliegen, im Gespräch mit Moskau bleiben. Deshalb soll die Wirtschaft mit Russland zusammenarbeiten, findet er, und soll das russische Haus offen bleiben.
Weil es der letzte Gesprächsfaden ist auf zivilgesellschaftlicher Ebene, ist ein Kulturinstitut, ein Wissenschaftsinstitut, das eben einen niedrigschwelligen zivilgesellschaftlichen Kontakt zwischen Russen und Deutschen anbietet.
In Russland selbst kappt der Kreml deutsche Gesprächsfäden, der Deutsche Akademische Austauschdienst unerwünscht, die DGO, die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, etikettiert als extremistische Organisation. Die Rhetorik aus Moskau gegenüber der NATO und Deutschland wird aggressiver. Vorfälle mit Drohnen nehmen zu, jüngst auf dem Flughafen Leipzig. Laut amerikanischem Geheimdienst geht er auf das Konto der Russen. Zuletzt wurden Waffen bei Berlin gefunden für Anschläge im Auftrag des russischen Geheimdienstes, mutmaß der Verfassungsschutz. Wie passt das zum Dialoganspruch des russischen Hauses wie zu dessen Angeboten? Die Taten sind es, die zählen, glaubt Christa Maria Lebe von der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft.
Russland zeigt in der Ukraine jeden Tag, dass sie kein Interesse daran haben, Gespräche mit uns zu führen. Und sie zeigen das auch mit regelmäßigen hybriden Angriffen gegen Deutschland und andere europäische Länder.
Das russische Haus sei Symbol unserer Schwäche und russischer Einflussnahme, sagt der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Der hohe Stromverbrauch des russischen Hauses bei wenigen Mietern deute auf technisch aufwendige Geräte hin, so der CDU. Politiker im Welt-TV, Geräte, wie sie Spione benutzen. Kiesewetter fordert, das russische Haus zu schließen, auch wenn das Aus für die Goethe-Institute in Russland bedeute. Diesem Gedanken öffnet man sich laut Spiegel-Informationen mittlerweile auch im Bundesaußenministerium.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.